Lebst du immer noch von Urlaub zu Urlaub?
Hangelst du dich immer nur von Wochenende zu Wochenende?
Willst du gerne mehr reisen und die Welt entdecken, aber bist durch deinen Job an einen Ort gekettet?
Dann bist du hier genau richtig. Wir sind Sabina und Alex und wir reisen seit 2021 ohne festen Wohnsitz dauerhaft um die Welt. Und das alles ist möglich, weil wir angefangen haben, online zu arbeiten.
Und wir haben eine gute Nachricht. Auch du kannst online Geld verdienen und dadurch ortsunabhängig, selbstbestimmt und flexibel leben.
Egal, was du gerade beruflich machst, auch als Anfänger in der Online-Welt kannst du erfolgreich vom Laptop aus Geld verdienen. Und das von überall auf der Welt.
Freu dich auf Tipps zur Online-Arbeit, Insights aus unserem Leben, Geschichten von anderen digitalen Nomaden und viel Motivation, sodass auch du schon bald ein ortsunabhängiges Leben in Freiheit führst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen, Leben als digitale Nomaden. Und in dieser Folge gibt es jetzt erstmals wieder eine Solo-Folge von mir. Das heißt, ich bin heute alleine hier ohne Gast und ohne Sabina. Hatten wir erst einmal, soweit ich weiß, vor längerer Zeit, aber heute ist es mal wieder soweit. Denn es geht um ein Thema, das ich vor allem bei uns behandle. Das ist quasi unser Setup, unser Lifestyle-Design, könnte man sagen. Also im Grunde, wie wir unser Leben als digitale Nomaden regeln. Das mache ich bei uns hauptsächlich. Und Sabina, die kränkelt auch gerade ein bisschen. Deswegen wurde sie jetzt damit beauftragt, ein bisschen Weihnachtsdeko mal zu kaufen. Zum ersten Mal seit Jahren, weil wir sonst nie so lange in der Wohnung waren, dass sich das immer ein bisschen gelohnt hat. Jetzt sind wir mal 4 Monate in einer Wohnung und auch mal Wochen vorher in derselben Wohnung. Und hier lohnt sich jetzt mal wieder ein bisschen weihnachtlich zu dekorieren, das mal wieder ein bisschen zu zelebrieren. In Europa wird es ja auch ein bisschen mehr gefeiert als, ja, nicht unbedingt als in Asien, aber es fühlt sich anders an. Genau, deswegen bin ich heute alleine hier und habe aber eine sehr, sehr spannende Folge für dich dabei. Und zwar, habe ich es ja gerade schon gesagt, also wie regeln wir unser Leben? Und ich kann dir sagen, als ich damals vor 4 Jahren, als das Ganze bei uns ein Thema wurde, oder vor 5 Jahren inzwischen fast, ich glaube 4, habe ich sehr, sehr viele Blogs gelesen, mir Kurse dazu gekauft. Also es ist wirklich... umfangreich, dieses ganze Thema, wie regelt man sein Leben als digitaler Nomaden? Und deswegen ist es heute besonders spannend für dich, glaube ich, weil so in dieser Dichte bekommt man es, glaube ich, sonst nur selten, so einen Einblick in so ein Setup, nenne ich es mal. Also wenn ich den Begriff Setup in dieser Folge mal nenne, dann meine ich eben quasi, wie baut man sein Leben als digitaler Nomade auf? Und deswegen hör gut zu, spannende Infos. Ich zeige dir heute genau, oder erkläre dir mal genau, wie wir unser Leben dann eben gestaltet haben und habe dazu verschiedene Punkte eben aufgelistet. Und vielleicht erstmal denkst du, was gibt es denn da zu organisieren? Und das ist halt grundsätzlich so, wenn man in Deutschland lebt, dann muss man über viele Dinge ja gar nicht groß nachdenken. Also zum Beispiel zahlst du logischerweise deine Steuern in Deutschland, du hast deine Krankenversicherung vielleicht schon seit vielen Jahren dieselbe, du hast einfach deine Konten oder dein Konto, wo du dein Gehalt bekommst und hast deine Versicherung vielleicht, die man eben so hat, seit Jahren vielleicht. Und als digitaler Nomade und ohne festen Wohnsitz, also wenn du eben auch so leben möchtest wie wir, dann muss man sich eben über all diese Dinge informieren, beziehungsweise natürlich auch drum kümmern, weil das eben nicht mehr alles so weiterlaufen kann, weil so ein Leben ohne Wohnsitz eben alles andere als üblich ist. Das verstehen die meisten gar nicht, kennen sie gar nicht und deswegen funktionieren eben auch die ganzen Dinge einfach anders, als es bisher vielleicht bei dir war. Und wir haben eben genau das natürlich auch gemacht dann, als wir uns 2021 abgemeldet haben, vor über 3 Jahren, haben wir uns da eben informiert, unser Leben neu aufgesetzt und alles uns neu gekümmert und zeigen ja inzwischen auch eben Menschen in unserem Mentoring, wie sie ihr Leben gestalten können. Und übrigens, kleine Randnotiz da, das, was ich dir heute vorstelle, ist unser persönliches Setup, ne? Und ich möchte dir jetzt einen Einblick geben, wie wir das handhaben, quasi du siehst, welche Möglichkeiten es gibt, wie so ein Leben eben aufgebaut ist. Das heißt aber nicht, dass es jetzt das ideale Setup für dich ist, weil die Bedingungen oder deine Pläne einfach ganz anders sein können als unsere. Und das heißt, wenn ich dir später unsere Krankenversicherung vorstelle, dann ist es nicht unbedingt die für dich jetzt am besten ist, weil da einfach jeder Fall sehr individuell ist. Also das mal kurz vorab, aber du bekommst da einen sehr guten Einblick und ich erkläre auch jeweils irgendwie, welche Unterschiede es ergibt oder worauf man achten muss, sodass du da wirklich viele Infos bekommst, die du, glaube ich, auch gut nutzen kannst, wenn du einfach drüber nachdenkst. Vielleicht sagst du auch am Ende der Folge, boah, nee, das ist mir zu kompliziert, irgendwie das alles aufzusetzen. Vielleicht sagst du aber, okay, ist gar nicht so kompliziert, kriege ich hin oder ist es mir wert. Darum geht es ja auch immer. Aber das wirst du dann am Ende der Folge auf jeden Fall beurteilen können. Und ich mache es jetzt gleich so, dass ich nach und nach einmal alle wichtigen Dinge durchgehe und quasi das so ein bisschen aufglieder, wie man eben sein Leben organisieren muss, worauf man achten muss. Natürlich ist das jetzt nicht vollständig, weil ich jetzt nicht noch irgendwie aufnehmen konnte, was man alles in Deutschland erledigen muss, was zur Abmeldung gehört, worauf man da achten muss und so weiter. Das ist halt ein Riesenthema. Aber ich erkläre dir eben, wie so ein Leben funktioniert und wie man es eben theoretisch dann nachbauen könnte, wenn das für dich genauso passen würde wie für uns. Und ich fange mal an mit dem Thema Wohnsitz, weil daran logischerweise vieles anschließt. Wie gesagt, wenn du in Deutschland bleibst, dann ändert sich für dich nicht viel. Aber wenn du eben auswandern und nicht einwandern möchtest, vor allem, also wohnsitzlos leben möchtest, dann ändert sich da natürlich vieles. So, und nochmal kurz zur Erklärung. Also wir sind ja 2021 als wohnsitzlose Digitalnomaden dann gestartet. Das heißt, wir haben alles in Deutschland aufgelöst und hatten dann keine neue Wohnung irgendwo. Das heißt, wir sind nicht irgendwo eingewandert wieder, sondern wirklich einfach wohnsitzlos geblieben zwischen den Systemen. Und 2023, ziemlich genau 2 Jahre später, wollten wir dann wieder eine Art Zuhause haben. Und da war es dann so, dass wir aber eben nicht wieder in ein System rein wollen. Das heißt, wir wollten nicht wieder nach Deutschland einwandern oder auch nicht nach Spanien einwandern oder sonstiges, sondern wir wollten eben weiterhin in keinem System bleiben, nicht irgendwo offiziell gemeldet sein, ne, um da irgendwie quasi auch die ganze Verpflichtung wieder zu haben. Dann wird das Thema Steuern ja wieder relevant werden, das Thema Krankenversicherung wäre dann wieder relevant, weil das ja in dem Land dann sein müsste und so weiter. Das wollten wir halt nicht. Wir wollten frei bleiben, wenn man so sagen möchte. Und das sind wir immer noch. Und deshalb haben wir dann, als wir 2023 wieder eine Base haben wollten, uns ein Haus in Thailand gemietet für 2 Jahre, das wir halt komplett als Zuhause eingerichtet haben. Das heißt, uns hat so ein bisschen so ein Rückzugsort, so ein Komfortort gefehlt, wo wir wussten, okay, da kriegen wir das, da steht unser Sofa, unser Fernseher, unsere Küchengeräte und so weiter. Danach haben wir uns ein bisschen gesehen und deswegen haben wir eben dann entschieden, es in Thailand zu machen, weil Thailand eben ein Land ist, in dem die Verfügbarkeit einer Wohnung nicht zur Steuerpflicht führt. Und die haben auch kein Meldesystem, wie es in Deutschland zum Beispiel üblich ist, was übrigens ganz wenige Länder haben. Also dieses Meldesystem in Deutschland, selbst Irland und sowas haben das nicht. Das ist jetzt nicht so, dass man überall innerhalb von 14 Tagen sich irgendwo anmelden muss. Das ist absolut nicht so. Und in Thailand ist es eben auch nicht so, dass man da sich melden muss. Und zum anderen ist es eben so, wie ich gerade schon gesagt habe, dass nur weil du eine Wohnung besitzt oder weil du eine Wohnung besitzt oder ein Haus besitzt in unserem Fall, heißt das nicht, dass du steuerpflichtig bist, während das in Deutschland anders wäre. So, das heißt, wir sind immer noch in keinem System drin und können alle Vorzüge als Digitalnomaden nutzen. Das heißt, wir sind nicht steuerpflichtig, wir sind also nicht einkommenssteuerpflichtig, wir müssen keine Steuern zahlen, wir können weiterhin unsere Krankenversicherung nutzen, darauf komme ich später auch noch zu sprechen, aber im Grunde hat sich nichts für uns geändert, nur dass wir jetzt eben eine Wohnung oder ein Haus in Thailand haben, zu dem wir jederzeit zurückkehren können, wenn wir es nicht gerade vermietet haben, auch dazu komme ich später nochmal. Worauf wir aber trotzdem schauen müssen, ist, dass wir zum Beispiel nicht mehr als 180 Tage in Thailand sind, weil sonst wären wir dadurch steuerpflichtig. Das ist so eine Grenze, die gibt es sehr oft, also die 183-Tage-Regel nennt man das, in Thailand sind es 180 Tage, quasi wenn du die Zahl an Tagen überschreitest in einem Land, dann bist du auch steuerpflichtig, das resultiert einfach aus dem logischen Schluss heraus, okay, wenn du mehr als ein halbes Jahr bei uns im Land bist, dann kannst du ja auch in keinem anderen Land irgendwie mehr sein. Dementsprechend bist du hier ansässig und bist dann hier auch steuerpflichtig. Deswegen müssen wir da schon drauf achten, auch wenn die Wohnung selbst oder das Haus selbst uns nicht steuerpflichtig macht, dass wir einfach nicht mehr als 180 Tage in dem Land sind, weil wir sonst eben steuerpflichtig werden würden. Natürlich fragst du dich jetzt vielleicht, ja, aber kann man das nachweisen? Wahrscheinlich nicht, aber wir wollen halt legal steuerfrei bleiben und nichts Illegales machen, weil das, glaube ich, nicht so geil ist, irgendwie in Thailand im Knast zu sein oder sowas, deswegen da distanzieren wir uns von und dementsprechend müssen wir eben darauf achten, nicht mehr als 180 Tage in Thailand zu sein, weil wir sonst eben steuerpflichtig werden würden, aber für uns war von vornherein klar, okay, länger als 6 Monate in Thailand wollen wir eh nicht sein, wegen Regenzeit und in Chiang Mai haben wir unser Haus zum Beispiel, da ist eine Burning Season, wo es super heiß ist und deswegen war das der ideale Ort für uns, weil das System in Thailand, dass die Gesetzeslage es einfach zulässt, dass man da einfach super gut nennen wir es mal Ferienwohnungen haben kann. Und in der Zeit, wo wir nicht da sind, vermieten wir das Haus, sodass wir auch kein Geld verlieren. Dementsprechend kann man das in Thailand eben sehr gut machen. Und deswegen haben wir uns damals dafür entschieden, weshalb wir streng genommen gar nicht richtig wohnsitzlos sind aktuell, weil wir theoretisch ein Haus hätten. Aber im Grunde ist es trotzdem so, dass wir uns so ansehen, weil wir eben in keinem System drin sind. Und auch recht wenig erst da waren. Ich glaube, wir waren jetzt 2-3 Monate in Chiang Mai in dem Haus. Dementsprechend sind wir immer noch digitale Nomaden, auch wenn man streng genommen sagen könnte, ja, ihr habt ja ein Zuhause irgendwo. So, und vielleicht kleine Side-Info noch. Aktuell überlegen wir auch, uns die nächste Base in Spanien anzulegen, wo ich jetzt gerade auch bin. Jetzt gerade hier nehme ich das in Valencia auf. Das gefällt uns super hier, weil die Zeitzone natürlich auch super praktisch ist und so weiter. Deswegen, ja, ist Spanien auch eine Alternative für uns. Wenn zum Beispiel nächstes Jahr in Chiang Mai der Mietvertrag ausläuft, den wir ja für 2 Jahre hatten, dann überlegen wir eben, die nächste Base hier zu machen, beziehungsweise in Spanien zu machen, weil auch hier ist es so, dass eine dauerhaft verfügbare Wohnung nicht zur Steuerpflicht führt, weshalb auch dieses Land Spanien, was ja für viele auch interessant ist, weiß ich, einfach super geeignet ist für eine Base, während das in Deutschland, Österreich oder Portugal nicht so einfach funktionieren würde, weil da die Gesetzeslage einfach anders ist. Oder in Dänemark, da muss man zum Beispiel, kann man eine Ferienwohnung haben, aber die muss dann immer wieder vermietet werden. Und wenn man keinen Bock hat, quasi die zu vermieten und die leer steht, dann würde das zu einer Steuerpflicht führen, weil die verfügbar wäre. Deswegen gibt es immer so ein bisschen eine unterschiedliche Gesetzeslage, auf die man achten muss, sodass man am Ende sich nicht irgendwie ins eigene Knie schießt, glaube ich. Also, dass man einfach keine folgenschweren Fehler macht. Deswegen, man hat super, super viele Optionen und kann dann eben schauen, was für einen persönlich das Beste ist und was man möchte. Und dann kann man sich eben auch genau die Länder anschauen, die für einen spannend sind und dann entscheiden, ob die Bedingungen für einen passen. Für uns jetzt zum Beispiel Spanien, unter den Bedingungen, halbes Jahr hier sein, Wohnung führt dazu nicht, also Wohnung führt nicht zu einer Steuerpflicht, passt für uns super. Dann gibt es noch einige andere Länder, die wir uns anschauen würden, während andere dann gar nicht passen, weil wir das zum Beispiel einfach nicht sein wollen. Dubai zum Beispiel kommt für uns nicht in Frage. Mögen wir nicht, aber so, und andere kommen dann eben auch nicht in Frage aufgrund der Steuerbedingungen, wie ich ja gerade gesagt habe, schon Österreich oder Portugal. Deswegen wäre Spanien so ein Land, was für uns interessant wäre. Es gibt auch Zypern und so weiter, also da muss man halt für sich schauen, was eben passt. Und deswegen nochmal zusammenfassend zum Thema Wohnsitz: Wir haben keinen eingetragenen Wohnsitz seit über 3 Jahren, haben aber eben ein gemietetes Haus in Thailand und werden bald wahrscheinlich eine Base in Europa haben oder vielleicht sogar die in Thailand behalten. Das ist ja auch gerade bei uns in der Überlegung, weil Thailand sich sehr gut als guter Wohnsitz für Kryptobörsen eignet. Deswegen, man kann auch mehrere Wohnsitze haben oder mehrere Wohnungen haben sozusagen und die für unterschiedliche Sachen nutzen. Zum Beispiel, wenn man sich bei einer Kryptobörse oder Krypto-Wallet anmeldet, dann ist Europa da sehr reguliert, Thailand noch nicht. Deswegen kann man da überlegen, ob man das mit einer Thailand-Adresse anmeldet. Und auf solche Dinge kommt es eben alles an, sodass man da sieht oder dass du mal siehst, was für Möglichkeiten es da so alles gibt, was man da eben machen kann. Natürlich musst du all das nicht so komplex machen oder so optimiert machen, aber du kannst es eben. Darum geht es hier heute, dass ich dir mal zeigen kann, wie man sein Leben eben optimieren kann und was für Möglichkeiten man da hat. Übrigens, falls man eben jetzt nur ein Jahr reisen will, empfehlen wir keine Abmeldung und Steuerfreiheit und so weiter, das ganze Thema, weil das super viel Aufwand wäre dann für so eine kurze Auswanderung. Und es könnte auch zur Folge haben, dass man gar nicht, also in so kurzer Zeit mit einem Jahr Auswanderung, dass einem quasi unterstellt wird, dass man gar nicht richtig ausgewandert ist und eben nachbesteuert werden kann. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, jeder Fall ist individuell. Und wenn du jetzt sagst, ein Jahr reisen, dann ganz ehrlich, dann bleib in Deutschland, zahl die Steuern und dann hast du da, glaube ich, mehr Seelenfrieden, als jetzt irgendwie was aufzusetzen, wo es am Ende aber Konsequenzen geben kann. So, das zum Thema Wohnsitz war, glaube ich, schon recht viel tatsächlich, aber war, glaube ich, auch der längste Punkt. Und jetzt gehe ich mal weiter zum Thema Krankenversicherung. Also, ich habe ja schon gesagt, wir sind in keinem System mehr drin und deswegen ist das mit der Krankenversicherung bei uns eben auch anders. Früher hatte ich auch die AOK, dann hatte ich immer die Hanse Merkur in Deutschland als private Krankenversicherung als Selbstständiger. Und jetzt ist es eben so, dass wir diese Systemkrankenversicherung, das heißt die innerhalb Deutschlands oder innerhalb Spaniens oder sonstiges, da wir ja da nicht gemeldet sind, nicht mehr in Anspruch nehmen können. Das heißt, man ist dann als digitaler Nomade auf private internationale Krankenversicherungen angewiesen. Private, weil Deutschland kann dich nicht in Thailand versichern und so, also grob gesagt. Deswegen ist man auf private Krankenversicherungen angewiesen, die dann eben das international anbieten. Und da gibt es auch verschiedene Versicherungen, die zum Beispiel zeitlich befristet sind oder aber unbefristet sind. Auch da gibt es dann Unterschiede, deshalb auch wieder, wie lange ist deine Reise? Und darauf kommt es dann an. Also wir selbst haben zum Beispiel eine unbefristete uns ausgesucht, weil wir nicht im Fall einer schweren Krankheit, das heißt, ich bekomme irgendwie eine chronische Krankheit nach 3 Jahren, gezwungen sein möchte, wieder in ein System zu gehen, weil ich mir zum Beispiel sonst meine Krankheit nicht leisten könnte. Und wenn ich jetzt aber eine Krankenversicherung für 3 Jahre erstmal abschließe oder 5 Jahre und ich werde schwer krank und dann quasi laufen die 5 Jahre ab, dann werde ich danach wieder nicht mehr von der Krankenkasse genommen, weil ich denen zu teuer bin. Und deswegen ist das so ein bisschen das Risiko, wenn man eine befristete Krankenversicherung Krankenversicherung nimmt, während du, wenn du jetzt sagst, ja, hey, ich will aber nur 3 Jahre reisen, selbst siehst, okay, für dich könnte sich das doch eignen, weil du nach 3 Jahren dann einfach wieder in ein System gehst und da sowieso pflichtversichert bist. Dementsprechend ist da wieder individuell zu gucken. Wir wissen von uns selbst oder wir wussten eben nicht, gehen wir irgendwann wieder in ein System, in eine Krankenversicherung dann in dem Land auch. Und deswegen wollen wir nicht quasi das Risiko haben, wenn wir schwer krank werden, dass wir dann, dass uns dann keine Krankenversicherung mehr nimmt und wir dann aus den Gründen einfach irgendwo wieder einwandern müssten. Deswegen haben wir uns eben für diese unbefristete entschieden. Und wir haben da genau genommen die Passport Card, heißt die Krankenversicherung. Die hat für uns einfach einen guten Leistungsumfang, die ist flexibel bei Länderwechseln, die ist halt ausgerichtet auf digitale Nomaden, deswegen passte das für uns super und die hat auch einen großen Vorteil, nämlich eine Kreditkarte. Kurz zur Erklärung vielleicht, wenn du normal gesetzlich krankenversichert bist, du gehst ja zum Arzt mit deiner Krankenkarte, scannst sie da einmal ein oder also du weißt, wie es funktioniert, hast deine Krankenkarte und du musst ja nie was bezahlen, außer vielleicht mal eine kleine Zuzahlung. Und grundsätzlich funktionieren aber private Krankenversicherungen so, dass du in Vorleistung gehst, also auch wenn du in Deutschland wohnst und eine normale private Krankenversicherung hast, dann gehst du normalerweise in Vorleistung, das heißt, du zahlst die Arztkosten, reichst dann die Rechnung ein und kriegst dann das Geld zurück. Also selbst Lehrer, die privat krankenversichert sind, bei denen läuft das so, du musst halt immer in Vorleistung gehen. So, und bei uns war es halt so, dass wir am Anfang damals 2021 ein sehr geringes Budget hatten, weiß nicht, 2.000, 3.000 Euro oder sowas. Das heißt, irgendwie für 1-2 Monate hat es nur gereicht. Und da wollten wir einfach nicht das Risiko eingehen, dass wir jetzt irgendwie irgendwas haben und auf einmal 2.000, 3.000 Euro eben zahlen müssen beim Arzt durch irgendeinen Unfall oder sonstiges und dann eben auf das Geld warten. So, das war uns persönlich dann zu riskant. Deswegen, wir sind keine, ich würde uns nicht so als Sicherheitsmenschen bezeichnen, aber das ist unserer Meinung nach einfach logisch gewesen. Deswegen haben wir eben diese Passport-Card genommen, weil du da eben eine Kreditkarte bekommst. Dann kannst du die halt vorher in der App aufladen. Da kannst du quasi sagen, so, ich gehe jetzt zum Arzt und so. Und dann kannst du mit der Kreditkarte direkt bezahlen. Also die Krankenkasse lädt da Geld drauf, gibst du deinen PIN ein und bezahlst mit der Krankenkassenkarte, musst dann nur im Anschluss die Krankendokumente hochladen oder die Rechnung hochladen und dann passiert halt nichts weiter, weil die ja schon gezahlt haben. Dementsprechend war das die ideale Krankenversicherung für uns und ist es auch immer noch. Und genau deswegen empfehlen wir die auch. Und wir können damit im Grunde auch natürlich überall zum Arzt gehen. Und die Beiträge richten sich immer nach Land, also so kurz gesagt nach Land oder Region. Das heißt, wir sind da sehr frei. Wir gehen zum Beispiel auch oft in Deutschland zum Arzt, einfach weil es einfach ist wegen der Kommunikation. Und wir können uns da einfach aussuchen, okay, so, wir wollen jetzt irgendwie zum Kieferchirurgen, da können wir uns halt in ganz Deutschland irgendeinen Arzt raussuchen, von dem wir denken, okay, der ist gut oder der hat irgendwie den nächsten Termin, übermorgen, keine Ahnung. Das heißt, wir sind da eben super flexibel und kommen auch immer super schnell an Termine, weil einfach Privatpatienten oft in Deutschland bevorzugt werden. Und wir, ganz ehrlich, müssen sagen, also so einfach, wie es jetzt für uns ist, war es noch nie. Wir können wirklich überall zum Arzt gehen. In Bangkok zum Beispiel habe ich so eine Zahnschiene für die Nacht bekommen. Da weiß ich, die sind top. So, da würde ich jetzt halt wieder hingehen. Da würde ich halt nach Thailand zum Zahnarzt gehen. Sabina wird zum Kieferorthopäden, so heißen die, nach Deutschland gehen, weil sie da weiß, dass da eine gute Ärztin ist. So frei ist man dann eben als Privatversicherter auch mit der Passport-Card jetzt. Übrigens haben wir auch eine Kooperation mit denen, also wenn du zum Beispiel auch das irgendwie machen willst und irgendwie alles andere weißt, alles schon steht, aber du irgendwie noch die richtige Krankenversicherung suchst, wir haben quasi so einen Deal mit denen gemacht, dass unsere Coaching-Teilnehmer, wenn die Umsatzreferenz nennen, das wird dann auch für dich gelten, wenn du Umsatzreferenz nennst, 5% lebenslangen Rabatt bekommen würdest, was natürlich gemessen an der Krankenversicherung, die ja schon so 1, 2, 3, 4, je nach Alter 100 Euro im Monat auch kostet. Da 5% lebenslang ist natürlich ziemlich viel. Deswegen, wenn du auch eine Krankenversicherung noch suchst und das für dich interessant klingt, kannst du uns einfach mal schreiben, dann können wir dir da einen Ansprechpartner schicken und dann würdest du eben auch diesen Rabatt bekommen, wenn du da am Ende das abschließen würdest. Und wir kriegen auch, glaube ich, einen Monat quasi keinen, also wir müssen einen Monat keine Beiträge zahlen, das heißt Win-Win auch für uns. Kurz für die Transparenz, was wir davon haben, aber auf jeden Fall hast du dann eben auch diesen Lifetime-Rabatt. So, deswegen vielleicht zusammenfassend zur Krankenversicherung, wir sind bei der Passport-Card, das ist eine internationale, unbefristete Krankenversicherung, wir kommen damit sehr schnell an Arzttermine, wir sind flexibel in der Arztwahl sozusagen, auch Länderwahl, also wir können hingehen im Grunde, wo wir wollen. Aber auch hier gilt wieder, eine Krankenversicherung ist individuell, da spielen halt auch Dinge wie Vorerkrankungen eine Rolle oder Reisepläne, oder Budget, ne? Also deswegen, das kann man jetzt nicht sagen, dass ich jetzt für dich als Zuhörer und alle anderen 1000 Zuhörer hier sagen kann, das ist die perfekte Krankenversicherung, weil man zum Beispiel auch, wenn du jetzt irgendwie nur ein Jahr reisen gehen willst und danach wieder nach Deutschland willst, würde ich es nicht empfehlen, weil es teurer ist als zum Beispiel eine einfache Reisekrankenversicherung, weil Passportcard dich immer nimmt, die können dich nicht rausschmeißen, während die Einjahresversicherung dich danach rausschmeißt und denkt, ja okay, wenn er chronisch krank wird, dann ist halt so, dann das eine Jahr überstehen wir schon, danach haben wir keine Kosten mehr. Deswegen eignet sich halt nicht jede Krankenkasse für jede Person, deswegen besprechen wir sowas zum Beispiel auch im Mentoring, weil da einfach diese Faktoren dazugehören und genau, man darüber sprechen kann, okay, was eignet sich für wen und für wen nicht, deswegen, wie gesagt, individuell. Und wenn du da irgendwie Unterstützung haben wollen würdest, dann weißt du es wahrscheinlich, dass wir ein Mentoring machen. Und genau da haben wir eben solche Inhalte mit drin. Auch mehr Inhalte natürlich noch über verschiedene Empfehlungen, verschiedene Krankenversicherungsmodelle auch. Aber eben man kann auch da mit uns drüber sprechen, um da die beste Wahl für sich zu treffen. Genau, weitere Versicherungen haben wir übrigens nicht, weil wir von den meisten einfach nicht viel halten. Also für unseren Fall mit dem Business, das wir haben und so wie wir leben, halten wir es nicht für sinnvoll, jetzt irgendwie weitere Versicherungen zu machen. Es gibt internationale Haftpflichtversicherungen und so weiter und im Mentoring zeigen wir auch Möglichkeiten auf, was es da eben gibt, was man wählen kann und was da jeweils abgesichert ist. Aber nur weil viele sich das wünschen und wir das mit abdecken wollen als Thema, aber wir selbst haben eben keinen. Ich glaube, Sabine hat irgendeine Berufshaftpflicht oder Unfallversicherung von ihrer Mutter, die jetzt hier auch zuhört, die sie irgendwie weiterlaufen lassen will, aber wir selbst halten eben nicht viel von Versicherungen, deswegen haben wir persönlich keine weiteren, die ich dir jetzt hier noch vorstellen kann. Deswegen mache ich jetzt mal weiter mit dem Punkt 3, der natürlich auch wichtig ist und das ist der Punkt Firma. Das heißt, was für eine Firma haben wir als digitale Nomaden? Und vielleicht dazu kurz zur Erklärung. Natürlich, wenn du, auch wenn du wohnsitzlos lebst, natürlich musst du dann unter den richtigen Bedingungen, wenn du zwischen den Systemen lebst, eben keine Steuern zahlen, aber du musst abrechnen können. Das heißt, wenn du als Freelancer oder wir auch mit unserem Coaching halt Rechnung schreiben möchtest, dann müssen die halt von einem Unternehmen gestellt werden. So wie du in Deutschland ja ein Gewerbe anmeldest oder eine freiberufliche Tätigkeit, so musst du auch im Ausland eben, wenn du dann zum Beispiel einen deutschen Kunden hast, eben eine vernünftige Rechnung schreiben können und dazu gehört einfach eine Unternehmensform. Und deswegen ist dann eine Firma auch nötig, wenn man sich abmeldet. So, und da gibt es ein paar Alternativen, aber langfristig ist am sinnvollsten unserer Meinung nach die US-LLC. Das ist eine Firma in den USA, in Florida genau sitzt die und nennt man eine Limited Liability Company. Das ist eine weltweit übliche Unternehmensform und wir haben halt den Standort USA, weil unter den richtigen Bedingungen die Firma nicht besteuert wird, sondern der Besitzer. So, und wenn du jetzt mal unseren Wohnsitz nachdenkst, dann jetzt nochmal zur Erklärung, also unsere Firma wird nicht besteuert, so, weil ich auch der einzige Besitzer bin der Firma und jetzt heißt das, dass die Steuerpflicht sozusagen an den Eigentümer, an den Besitzer der Firma übergeht und der muss das dann in seinem Wohnsitzland versteuern. Also da, wo ich steuerpflichtig bin, muss ich das Einkommen versteuern, das wir generieren und nicht die Firma in den USA. Und wie du jetzt weißt, haben wir keinen Steuerwohnsitz, das heißt, wir sind nirgendwo steuerpflichtig und dementsprechend müssen wir auch nichts versteuern. Das ist halt das im Grunde, wie es funktioniert, weshalb wir da mit unserer Firma keine Steuern zahlen müssen, weil ich als Privatperson steuerpflichtig bin, aber da ich nirgendwo steuerpflichtig bin, muss ich keine Steuern zahlen. Also das, so einfach ist es im Grunde. Natürlich muss man auch da gucken, wenn man jetzt irgendwie digitale Produkte verkauft, dann ist die LLC nicht digital doch, aber wenn man physische Produkte verkauft, wenn man zum Beispiel einen Shop mit irgendwelchen Büchern oder Tasten oder sowas verkaufen will, dann gibt es auch noch andere Unternehmensformen, auch Zypern ist ein Standort. Aber für uns und als Freelancer empfehlen wir definitiv, die LLC zu gründen, machen wir auch mit all unseren Teilnehmern, also denen empfehlen wir das, wir gründen die Firma nicht selbst, aber wir empfehlen denen das und erklären denen alles dazu, was man wissen muss. Und genau, dann ist eben die US-LLC die beste Unternehmensform, aber auch hier, kurzer Einwand, wenn du jetzt sagst, hey, ich will nur ein Jahr oder sowas rumreisen, danach will ich wieder zurück nach Deutschland, dann würde ich sagen, mach's nicht, zu viel Aufwand, zu viel Gefahr, dass man dann irgendwie nachbesteuert wird, weil dann gesagt wird, hey, du warst nur ein Jahr weg, du bist gar nicht ausgewandert, deswegen muss man auch hier wieder drüber sprechen und du kannst dir wahrscheinlich denken, es ist nicht so, dass ich jetzt nichts verraten will oder sowas, es ist einfach zu umfangreich, um da jetzt irgendwie jeden Fall auszulösen, jeden Fall zu besprechen, weil da auch einfach Wohnsitzfaktoren eine Rolle spielen, ob du Eigentum hast, ob du wirklich deine Wohnung aufgeben willst. Also all die Punkte gehören halt dazu. Und wenn du eben dann in Deutschland gemeldet bist und deinen Lebensmittelpunkt weiter in Deutschland hast, dann bringt dir auch eine Auslandsfirma nichts. Übrigens vielleicht mal dazu, viele denken, ja, ich gründe einfach eine Firma im Ausland und zahle dann keine Steuern. Funktioniert ja nicht, weil du dann ja in Deutschland, also du bist ja als Privatperson die steuerpflichtige Person, nicht die Firma. Und dementsprechend, wenn du in Deutschland bleibst und eine USLLC gründen würdest, dann müsstest du es einfach in Deutschland versteuern, hättest halt gar nichts gewonnen, sondern müsstest sogar noch mehr Aufwand betreiben, um das Ganze ja zu dokumentieren und so weiter. Deswegen nicht zu empfehlen, wirklich nur als Wohnsitzloser, beziehungsweise im richtigen Land eventuell, wo du, wo Auslandseinkommen zum Beispiel nicht besteuert wird. So. Damit höre ich auf. Ich glaube, es wird nämlich ziemlich komplex dazu. Deswegen mache ich wieder mit einem anderen Thema weiter. Aber jetzt weißt du auf jeden Fall, unsere Firma haben wir in den USA wie die meisten digitalen Nomaden. Ein weiteres wichtiges Thema, woran man auch denken muss, sind Konten und Kreditkarten. So, auch das, vielleicht hattest du es gar nicht auf dem Schirm, ist aber eine sehr, sehr wichtige Sache. Und zwar braucht man da erstmal zwei verschiedene Arten von Konten. Also wir haben unsere Firma, habe ich ja gerade gesagt, die USLLC. Und dazu brauchen wir zum einen Geschäftskonten. Und wir brauchen dann eben Privatkonten für uns persönlich so. Und zu den Geschäftskonten erstmal, wenn du einer Firma, wenn du einem Kunden eine Rechnung stellst, dann sollte man auch ein Geschäftskonto haben mit einer LLC, um die Einnahmen und Ausgaben zu trennen und dein Geld quasi, wenn der Auftraggeber deine Rechnung bezahlt, dass er es eben auf ein LLC-Konto bezahlt und nicht auf dein privates Konto. In Deutschland ist das übrigens als Einzelunternehmer nicht verpflichtend, tatsächlich, was überraschend ist bei den vielen Regeln, aber es ist halt so, als Einzelunternehmer bist du nicht verpflichtet, ein Geschäftskonto zu haben, kannst du aber machen. Auch das haben wir sonst bei uns mit drin als Infos, sodass man da einfach beurteilen kann, ob das für einen Sinn macht oder nicht Sinn macht. Auf jeden Fall haben wir es als LLC schon, sollte man auch machen, machen auch alle unsere Teilnehmer, wenn sie dann später eine LLC haben. Das heißt, ein Geschäftskonto als LLC, für die LLC haben wir, für die Firma. Wir haben sogar zwei verschiedene, es wird auch eins reichen, aber wir haben zwei verschiedene, einfach um da flexibler zu sein. Und das ist halt die eine Kategorie von Konten und Kreditkarten. So, und dann gibt es natürlich noch Privatkonten, die man für sein normales Leben nutzt. Das heißt, wenn du noch nicht selbstständig warst oder bist, dann hast du halt immer normale Konten genutzt, die halt Privatkonten sind, Girokonten. Und hier muss man beachten, dass man nach Abmeldung eben und mit Wohnsitzlosigkeit nur schwer weitere Konten eröffnen kann. Das heißt, wenn du in keinem System bist, ist es schwer, weitere Konten zu eröffnen. Das heißt, du kannst nicht einfach nach Thailand gehen und sagen, so, ich möchte ein Konto eröffnen, weil du da ein bestimmtes Visum für brauchst, um das Ganze machen zu können. Genauso ist es so, wenn du zur Sparkasse gehst und ein neues Konto eröffnen willst, dann fragen dich auch nach einem Wohnsitznachweis oder nach einer Meldebestätigung und so weiter. Und deswegen ist es nicht so einfach, weiter Konten zu eröffnen. Und deswegen sollte man auch verschiedene Konten eröffnen und nicht nur mit einem irgendwie losgehen als digitale Nomade, weil es einfach mal sein kann, dass ein Konto gesperrt wird oder dass ein Konto gehackt wird und oder dass du deine Kreditkarte mal irgendwie im Automaten stecken lässt, weil in Asien zum Beispiel erst das Geld rauskommt und dann die Karte. Wir haben schon 2 oder 3 Karten so verloren, weil die dann am Ende wieder eingezogen wurden, weil wir das Geld rausgenommen haben. In Deutschland ist es ja andersrum. Deswegen empfehlen wir einfach sowohl auf einer Langzeitreise als auch als digitaler Nomade einfach mehrere Konten zu haben. Wobei ich jetzt auf den digitalen Nomadenfall eingehe, weil bei einer Langzeitreise bist du ja immer noch in der Regel irgendwo gemeldet und kannst theoretisch wieder ein neues Konto eröffnen. Das heißt, da brauchst du nicht so viele. Aber als digitalen Nomaden würde ich definitiv mehrere Konten empfehlen. Und vielleicht zu unserer Kontostruktur. Wir haben 7 Konten, also Sabine und ich zusammen. Wir haben 5 Kreditkarten und 3 Debitkarten. Das heißt, Debitkarten sind Visa-Karten ohne Kreditrahmen. Bei Kreditkarten hast du ja einen Rahmen, zum Beispiel kannst du da 2.000 Euro im Monat ausgeben, das ist das Kreditkartenlimit, und dann zahlst du es irgendwie am 8. des nächsten Monats, wird das irgendwie eingezogen und du musst dein Konto gedeckt haben. Das sind halt Kreditkarten, und Debitkarten sind zum Beispiel Visa-Karten, wo du wirklich nur das ausgeben kannst, was du auf dem Konto hast. So, und wir haben halt 5 Kreditkarten und 3 Debitkarten und insgesamt 7 Konten. Deswegen, wie du merkst, super viel, einfach um da gut aufgestellt zu sein. Und darunter haben wir auch die American Express, weil wir damit Punkte sammeln. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Also das ist so die bekannteste Kreditkarte unter Reisenden, weil man da eben Punkte sammeln kann, die kannst du dann wieder einlösen, um kostenlos in der Business Class zu fliegen oder für wenig Geld, oder man hat Zugang zu Flughafen-Launches, dass du da nicht im Wartebereich sitzen musst, sondern eben Essen for free hast, Getränke und halt einen gemütlichen Platz. Übrigens habe ich dazu auch mal einen Workshop aufgenommen, das heißt, wenn dich das Thema interessiert, kannst du da uns einfach mal schreiben und wir schicken dir den Workshop zu, also die Aufzeichnung davon. Da erkläre ich auch, für wen sich das lohnt und für wen sich das nicht lohnt, weil ich bin nicht der Meinung, dass sich das für jeden lohnt. Für uns am Anfang hätte sich es auch nicht gelohnt, weil die Karte auch recht teuer ist, mit 60 Euro im Monat aktuell. Man bekommt aber eben auch viel zurück, Guthaben und so weiter, was man wieder nutzen kann. Aber deswegen erkläre ich das im Workshop. Der geht irgendwie 1,5 Stunden lang, das heißt sehr, sehr viele Infos. Da erkläre ich komplett, wie man es bucht und welche Bedingungen das sind, was man zurückbekommt, wie teuer das ist. Deswegen, wenn dich das Thema schon immer interessiert hat oder jetzt interessiert, dann kannst du uns auf jeden Fall mal schreiben und dann schicke ich dir da den Workshop einmal zu. So, aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Also wie gesagt, wenn du jetzt als digitaler Nomade leben willst, wohnsitzlos leben willst, empfehlen wir wirklich mehrere Konten. Es müssen jetzt nicht 7 sein, Sabina und ich haben jetzt 7 zusammen und 5 Kreditkarten und 3 Debitkarten. Aber 3, 4 würde ich schon empfehlen, einfach aus, wenn es mal gesperrt wird oder die Bank irgendwann merkt, dass du gar nicht mehr seit 10 Jahren in Deutschland lebst und die irgendwie dann sagen, ja, dann müssen wir das Konto kündigen, weil unsere AGB halt sagen, dass du Wohnsitz in Deutschland haben musst. Deswegen mach wirklich mehrere Konten. Wenn du jetzt in Deutschland gemeldet bleibst, brauchst du, wie gesagt, nicht so viele Konten, weil du jederzeit ein neues eröffnen kannst. Da empfehlen wir einfach nur 2, 3 Konten bzw. Kreditkarten, wenn du auf Langzeitreise bist, weil, wie gesagt, es auch mal vorkommen kann, dass man seine Kreditkarte irgendwie, dass sie gehackt wird, hatten wir auch schon übrigens 2-mal, oder dass du sie im Automaten stecken lässt, weil das Geld erst rauskommt, dann die Karte. So hatten wir, wie gesagt, auch schon ein paar Mal. Dementsprechend sorgt davor, weil das einfach keine Situation ist, die man haben möchte, dass man irgendwie im Ausland nicht an Geld kommen kann, einfach weil man kein Konto hat, wo man es empfangen kann oder ausgeben kann. Deswegen das zum Thema Konto. So. Das habe ich tatsächlich schon länger geredet, als ich dachte, mit 30 Minuten alleine, Wahnsinn. Aber einen kleinen letzten Punkt habe ich nochmal, und zwar Rente und Altersvorsorge. Das wird natürlich auch ein Thema sein, das dich interessiert, beziehungsweise das natürlich auch relevant ist. Und gerade in Deutschland ist es ja höchst relevant, da wird ja immer wieder drauf eingegangen, das ist auch die meistgestellte Frage an uns. Ja, wie macht ihr das denn mit der Rente? So, und da brauche ich im Grunde gar nicht so viel zu sagen, weil das einfach ein großes eigenes Thema ist. Nur ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir in die Rentenkasse natürlich nicht einzahlen, weil wir nicht mehr in Deutschland sind. Sondern wir setzen einfach auf Investmentstrategien, wo wir demnächst auch nochmal ein Coaching zu machen werden, um damit wir auch einfach wirklich alles richtig machen und damit wir das möglichst profitabel gestalten. Und das sollte man übrigens auch, vielleicht hast du die Folge mit Christian Meyer zum Thema Investment hier auch gehört, also auch in Deutschland würden wir das inzwischen machen, dass wir einfach investieren, weil das Rentensystem einfach zum Scheitern verurteilt ist. Und als Selbstständiger ist es ja sowieso auch so, dass du da für dich vorsorgen musst, weil du nicht die normale Rente hast. Deswegen, Investments sind wichtig, genauso machen wir es und wir machen es dann eben auch mit der richtigen Strategie. Wenn wir jetzt demnächst auch das Coaching machen, dann machen wir da eben noch mehr und setzen das noch besser auf. Und übrigens mein Tipp da, ich würde nicht direkt beim Start der Selbstständigkeit sofort an Altersvorsorge denken und sich da stressen, dass man so und so viel Geld zurücklegen oder investieren muss und so weiter. Ganz ehrlich, lieber erstmal Vollgas im Business geben und dann verdient man irgendwann ordentliches Geld und dann kann man im nächsten Schritt sich auch darum kümmern, Altersvorsorge zu bestreiten. Weil wenn du am Anfang irgendwie mal deine ersten 1.000 Euro im Monat verdienst und dann denkst, boah, jetzt muss ich aber hier direkt 300 Euro im Monat weglegen, dann tut dir das viel mehr weh, als wenn du dann irgendwie nach 2 Jahren 5.000 Euro im Monat oder 6.000 Euro im Monat verdienst und dann direkt 1.000 weglegen kannst. Ne? Deswegen wirklich nicht direkt einen Stress machen. Ich sage mal, also erstmal das Thema Geld verdienen meistern und dann kann man sich um das Thema Geld vermehren und Geld behalten kümmern. Und das wäre einfach mein Rat. Und deswegen gehe ich da jetzt aber nicht weiter drauf ein, weil das Thema Geld behalten und Geld vermehren natürlich nochmal ein anderes Thema ist, wo wir, wie gesagt, auch ein Coaching zu machen werden, einfach um da richtig gut drin zu sein und das möglichst profitabel zu halten. Deswegen bin ich da jetzt auch noch nicht der Experte und werde da jetzt deshalb eben auch keine weiteren Infos geben. So, aber ich glaube, dass du jetzt so ziemlich viel über unser Setup weißt, dass du vielleicht auch ziemlich viel mitnehmen konntest. Ich hoffe, der Kopf raucht nicht zu doll von den ganzen Infos. Ich habe mich auch bemüht, nicht ganz so schnell zu sprechen, weil ich weiß, dass es ein bisschen komplexer ist. Aber auf jeden Fall weißt du jetzt, wie so ein Leben als digitaler Nomade aussehen kann. Und wenn du hier was mitnehmen könntest, dann würde ich mich auch natürlich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, weil das einfach unserer Reichweite auch helfen würde, sodass wir dann mehr Menschen auch erreichen mit unserem Podcast und da inspirieren können, was so alles möglich ist. Deswegen würde ich mich darüber sehr freuen und vor allem würde ich mich auch natürlich auch freuen, wenn ich dir jetzt in dieser Folge schon mal was mitgeben konnte, dir weiterhelfen konnte. Und falls du jetzt denkst, dass alles wahnsinnig kompliziert ist, ist es halt nur immer, wenn du die Information nicht geordnet hast. Also wenn du keinen klaren Plan hast, was erledigt werden muss und woran man denken muss, dann ist alles kompliziert irgendwo. Deswegen Bitte nicht denken, dass es kompliziert ist, dass es anstrengend ist, dass es sein muss. Erstmal musst du das alles ja gar nicht machen, du kannst doch ganz normal in Deutschland bleiben, aber selbst wenn du das Ganze dann umsetzt und dann aber geordnet mit einem klaren Plan hast, dann ist es nicht kompliziert. Und all das würdest du ja, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, bei uns im Mentoring nochmal ausführlicher sogar bekommen und du könntest dann auch über deinen Fall mit uns sprechen. Das heißt, zusätzlich zu dem ganzen Bereich Geld verdienen als Freelancer machen wir auch noch diesen ganzen Setup-Bereich, also wie organisiere ich mein Leben als digitaler Nomade, gibt es, soweit ich weiß, in dieser Form auch bei keinem anderen Anbieter, der irgendwas mit Online-Arbeit macht. Deswegen, wenn du denkst, jo, das würde mir helfen, dann melde dich gerne bei uns. Und alle Kontaktdaten findest du unten auch in den Shownotes, also unter dieser Folge. Da könntest du dir sogar auch ein Orientierungsgespräch bei uns buchen. Deswegen, falls du denkst, ja, da bräuchte ich Hilfe, klingt genau passend für mich, dann melde dich da gerne bei uns. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass diese Folge dir auch schon weitergeholfen hat. Vielleicht hast du sogar ein bisschen was mitgeschrieben. Weiß ich nicht, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich dir ein paar neue Infos geben konnte, die es so einfach nicht in dieser gebündelten Form irgendwo gibt. Und genau, jetzt verabschiede ich mich und wünsche dir einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut!